Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene.
Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald.
Heute gucken wir uns auch aus Faulheit ein bisschen einen kürzeren Film an, aber dafür einen absoluten Klassiker, den wir sowieso früher oder später hätten machen müssen, weil er hier einfach nicht fehlen darf, nämlich Der rote Ballon von 1956.
Ich habe auch überlegt, du übernimmst heute alles Reden, denn ich habe mich vorhin so mit Apfelringen vollgestopft, dass ich leider nicht mehr reden kann. Danke!
Ich glaube, das können wir nicht mal.
Aber du kannst ja anfangen zu erzählen, was alles passiert in diesem Film.
In Der rote Ballon geht es um einen kleinen Jungen, Pascal, und einen roten Ballon, den er eines Morgens in den Straßen von Paris von einem Laternenfall losbindet. Und die beiden werden dann Freunde. Er geht nämlich mit dem Ballon will erst mit dem Ballon mit der Tram fahren, dann in die Schule gehen. Und der Ballon darf jeweils nicht mit rein. Aber er fliegt zum einen der Tram hinterher und er wartet auch auf ihn vor der Schule. Die Mama lässt ihn dann auch nicht mit in die Wohnung, in die er ist. Er fliegt aber das Hochhaus mit hoch und Pascal lässt ihn dann das Fenster wieder rein. So werden die beiden Freunde. Dann kommt es dazu, dass andere Kinder sehr eifersüchtig auf den Ballon werden und im Laufe des Films Pascal überfallen, ihn durch Gassen jagen und zum Schluss mit Zwillen auf den Ballon schießen, wodurch der Ballon auch dann seine Luft verliert, wir ihn zugrunde gehen sehen und dann alle Ballons aus ganz Paris sich von ihren Besitzern oder ihrem Standort loslösen, zu Pascal fliegen und ihn durch den Himmel von Paris wegtragen. Das war's auch schon. Der Film ist nur 34 Minuten lang und es gibt eigentlich keine nennenswerten Dialoge. Die es gibt, sind absolut zu vernachlässigen. Wir haben ja mal gesagt, wir machen nur Filme, die es auf Deutsch synchronisiert gibt. Das ist bei dem zum Beispiel schon gar nicht der Fall. Der ist nur untertitelt. Es ist aber super egal, weil das bisschen, was gesagt wird, ergibt sich immer aus dem Kontext. Es gibt, als Beispiel sagt Pascal in einer Szene zum Ballon, als er in eine Bäckerei geht, warte hier auf mich, Ballon. Aber er guckt den Ballon an und bewegt so den Zeigefinger. Und selbst wenn wir nicht mitlesen würden, was er sagt, wüssten wir genau, was er sagt.
Die meiste Zeit sind die beiden auch stumm, weil der Ballon jetzt nicht redet. Oder genau. So. Das ist jetzt kein animierter Ballon oder sowas. Das ist tatsächlich, wir reden von einem Realfilm und es ist ein richtiger Ballon.
Also genau,
ein
großer roter Ballon. Wahrscheinlich an sehr dünnen Nylonschnüren durch die Szenerie bewegt
haben. Ja, das sieht man auch ganz manchmal. Ja. Aber das ist im Prinzip egal. Also, ja.
Die meiste Zeit ist der Film einfach von Musik unterlegt, hauptsächlich Streicher. Ich weiß nicht, bin nicht ganz sicher, ob noch andere Sachen dabei sind, aber ich meine, es war einfach ein Streichquartett, das die Handlung musikalisch unterlegt, weswegen der fast so ein bisschen was von diesen alten Merry Melody Cartoons hat, finde ich.
Ja.
Also, weil die hauptsächlich die Emotionen werden über die Musik erzeugt.
Ja. Und auch die Bewegungen werden teilweise so unterstützt durch die Musik, so bum, bum, bum oder sowas. Ja, so dieses typische. Wie man das kennt. Ja, gut, fertig. Danke.
Ja, ganz so kurz soll es dann jetzt vielleicht doch nicht werden. Ich finde, das ist tatsächlich einer der, ja, vielleicht nicht besten Kinderfilme, aber er ist wahnsinnig besonders, weil er so zurückgenommen ist. Du hast ja schon gesagt, es ist kein Zeichentrick, es ist einfach ein normaler Ballon. Er ist sehr knallrot, muss man sagen. Also wirklich, er stricht aus diesen grauen 50er Jahre nach Kriegsparis sehr raus, weil die Stadt ist wirklich sehr, sehr grau. Selbst die Poster, die wir viel an den Wänden sehen, sind relativ in graueren Tönen gehalten.
Das wäre auch mein Punkt, worüber ich auf jeden Fall noch gesprochen hätte, ist, wenn man solche Filme guckt oder wenn man auch ältere Filme guckt und sich vor allem Filme anschaut, die in Großstädten spielen, Großstädten, die vom Zweiten Weltkrieg betroffen waren, eieiei, war das da lange grau.
Ja.
Also das ist ja wirklich faszinierend. Also klar, die haben jetzt ein bisschen auch darauf geachtet, dass die Kinder beispielsweise alle dann wahrscheinlich nichts anderes tragen. Die einzige andere Farbe, die sie tragen, ist beispielsweise auch dieses Knallrot manchmal.
Ja.
Das wird wahrscheinlich eine Filmentscheidung gewesen sein, aber wenn man sich andere Filme anguckt, wir hatten letztens zum Beispiel von Possessions geguckt, von 1981, später in Berlin. Kein Kinderfilm, also an dieser Stelle. Das ist auch grau in grau. Also da unterhängt noch so richtig dieser Industrialisierungsmatsch an den Wänden. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ja, ne, das sind diese Verrußung.
Ja, ich denke, hier kommt noch hinzu, dass es wirklich einfach direkte Nachkriegszeit ist.
Also auf jeden Fall. Du siehst dann teilweise noch die Kriegsschäden. Also da sind ja am Ende zum Beispiel, wo die Kinder sind, das ist in Ruinen. Das sind wahrscheinlich keine Häuserruinen an sich, sondern es werden Kriegshäuserruinen sein.
Mhm. Aber der Punkt, den ich gerade machen wollte, bevor du mich mit dem Grau unterbrochen hast, ist...
Weil es gut gepasst hat.
Dass der Ballon ist ziemlich rot und der ist auch... man würde sich Ballons jetzt ja eher ein bisschen fast eiförmig, so oval vorstellen. Der Ballon ist wirklich nahezu kreisförmig. Aber ansonsten ist das einfach ein Ballon. Der hat kein Gesicht aufgemalt, der bewegt sich nicht lustig. Er bewegt sich schon so, dass man es merkt, aber es ist nicht irgendwie, die haben halt einen Ballon gezogen. Und es funktioniert trotzdem, dass man so ab Minute 5 Emotionen für diesen Ballon entwickelt.
Die haben da was nicht Lebendiges zum Leben erweckt, auf eine ganz faszinierende Art und Weise. Wir haben auch kurz überlegt, woran das liegt. Und ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus, du hast schon die Bewegungen erwähnt. Also der hat durchaus eine Richtung, wo der hin will. Also er entscheidet sich sozusagen, der Ballon. Er wird nämlich nicht nur an den Faden gezogen, der noch an ihm dran hängt, sondern er bewegt sich halt auch von alleine. Und er macht aber auch relativ früh, lernt der Ballon sozusagen, zum Beispiel auch Witze nachzumachen, die der kleine Junge macht. Also der Junge versteckt sich einmal hinter so einer Wand und tut so, als ob der Ballon ihn verloren hätte. Und das Gleiche macht dann der Ballon mit dem Jungen. So dass wir halt super schnell merken, ah, okay, da ist irgendwie sowas wie ein Wesen in dem. Also so auf der Inhalts-, also es ist nicht nur das Optische, er bewegt sich, sondern auch auf der Inhaltsebene haben wir das Gefühl, da ist was zum Leben erweckt
worden. Spätestens in der Szene, ganz am Anfang, als Pascal in die Schule reingeht und zum Ballon sagt, du musst jetzt hier vom Schulgebäude, nee, am Anfang gibt er eben noch dem Hausmeister, ne? Aber später sagt er, du musst jetzt hier vorher auf mich warten. Und der Ballon sich einfach dann, er lässt ja auch den Schnur dann los, an der der Ballon hängt. Also wirklich auch so eine fette gedrehte Kordel, richtig cool. Und der Ballon bewegt sich ja und der fliegt auch nicht weg in dem Augenblick. Der bleibt einfach an Ort und Stelle stehen.
Ja. Und lustigerweise, am Anfang geht er einfach wie eins der Kinder, versucht er mit in den Schulraum zu gehen. Also das sind so, genau, das sind so Momente, wo wir denken, so, wo wir dann so eine Beziehung aufbauen zu dem. Wo wir es auch ein bisschen schade finden, dass er jetzt nicht mit rein darf, sozusagen, der Ballon. Mhm.
Und auch eine ziemlich fantastische Szene ist, als Pascal in einer der Szenen einfach wohin läuft und der Ballon hinter ihm langfliegt und dann ein Mädchen an ihm vorbeigeht mit einem blauen Ballon in der Hand und Pascal einfach weitergeht, der Ballon aber anfängt, dem blauen Ballon hinterher zu fliegen und Pascal dann irgendwann nach so ein paar Schritten merkt, sich umguckt und merkt, der Ballon ist weg und ihm dann so hinterherläuft. Ich glaube, viel ist auch, das muss man wirklich sagen, dieser 6-jährige Junge, der Sohn des Regisseurs, der spielt schon auch echt ziemlich gut.
Ja.
Ich meine, klar, der muss spielen, ein kleiner, neugieriger Junge zu sein und sich sehr, es ist ja fast ein Stummfilm, also sich sehr gestisch umzugucken und den Zeigefinger zu strecken. Aber das macht der schon wirklich auch sehr, sehr gut. Ne, und er spielt ja mit niemandem. Also er spielt ja mit einem Ballon, der an Schnüren gezogen wird oder von ihm selber. Mhm. Und das musst du erstmal hinkriegen, dass beide dann so eine Seele wirklich kriegen.
Ja, und ich fand, das ist ja die spannende Frage, hat der Ballon sozusagen eine Seele? Und ich würde sagen, der Film beantwortet das eindeutig mit ja. Und zwar genau, also spätestens an zwei Stellen. Die eine Stelle hast du schon gesagt, in der der Ballon sich vermeintlich verliebt, sozusagen. Davon müssen wir zumindest ausgehen. Und aber eine zweite Szene ist auch einfach, wo der Ballon, also sie gehen so ein bisschen durch Paris und dann gehen sie über einen Flohmarkt und der Ballon schaut sich selbst in einem Spiegel an.
Ja, er fliegt vor einen Spiegel und bleibt da, verharrt da einige Sekunden.
Genau. Und ist das nicht sogar einer dieser Tests, den man mit Tieren macht?
Um zu sagen, ob die intelligent sind.
Genau, richtig.
Ich weiß nicht, ob das jetzt das Endargument ist für Intelligenz bei Tieren.
Wahrscheinlich nicht.
Aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, nach dem man guckt.
Ja, ne?
Ja.
Und das ist natürlich total interessant. Also das ist halt wirklich, das sind zwei winzige Szenen in dem Film. Das sind, also was heißt winzige Szenen? Der ist ja nur 32 Minuten lang. Dann sind die Szenen schon nicht so winzig auf die Länge des Films gemessen. Aber insgesamt sind das kurze, knackige Szenen. Und in diesen kleinen Szenen erzählt man dann auch schon, ja, dass da auch was Lebendiges oder was mit Seele dann sein kann. Und es bleibt natürlich aber die ganze Zeit offen, weil wir, also Vielleicht auch nicht.
Nein, eigentlich nicht.
Was denn?
Ich weiß nicht, was du meinst, dass offen bleibt, ob der Ballon lebendig war. Weil ich finde, das bleibt ganz und gar nicht offen.
Nee, ich meine eher, ob wir das aus Pascals Perspektive sehen und der vielleicht eine rege Fantasie hat. Also stell dir vor, ein Kind findet einen roten Ballon und wir könnten jetzt auch unterstellen, der Film begleitet ja die ganze Zeit Pascal mit dem Ballon.
Kerstin, das ist so eine ekelhaft analytische und unmagische Sichtweise dieses Films. Da möchte ich gar nicht dazu weitermachen.
Ich denke dann nur daran, ich habe auch eine Zeit lang unsichtbare Tiere gehabt. Ich hatte keine unsichtbaren Freunde, weil ich war einen Schritt mehr introvertiert. Ich habe mir Tiere ausgedacht. Und die waren sehr real für mich. Und das hat ja ganz krass funktioniert.
Ich verstehe, was du meinst. Aber
das könnte halt so sein. Also der Film geht ja viele Schritte weiter, aber trotzdem könnte
es sein. Ich weiß, was du meinst, und ich finde das auch eine denkbare Lesweise. Ich finde sie nur wirklich, ekelhaft rational. Das gefällt mir gar nicht. Das macht mich auch ein bisschen böse, muss ich ehrlicherweise zugeben.
Es ist auch nicht, wie ich den Film lese. Ich will es nur sagen, dass das möglich ist, den Film so zu lesen. Weil der Ballon ist ja sozusagen am Anfang, sehen wir ihn an der Straßenlaterne und da ist er noch nicht für uns mit Leben erfüllt. Und sobald Pascal vorbeikommt und ihn mitnimmt, ist es das. Und am Ende fliegt ja bei Pascal mit Ballons in den Himmel. Es ist eine Lesart. Sorry dafür, Gerald. Sorry.
Nein, ich finde, Pascal fliegt natürlich 1A zum Schluss mit diesen Ballons über Paris.
Ja.
Und es gibt ist wirklich, das erwärmt mein Herz, wenn ich nur an diese Szene denke, so schön ist das. Das ist ja auch wirklich, wir haben es gerade gesagt, du hast den Film zum zweiten Mal gesehen, ich jetzt schon zum dritten Mal. Diese Szene, als der eine Junge mit der Zwille auf den Ballon schießt und trifft und man sieht, wie dieses kleine Steinchen den Ballon trifft. Und davor ist die ganze Zeit, die Musik ist da schon nicht mehr da, aber man hört so Kindergeschrei, weil es vorher so eine Verfolgungsjagd auch durch Gassen gab, die tatsächlich.
Und alle sind sehr aufgewühlt
die tatsächlich auch sehr, sehr spannend ist.
Ja, das stimmt.
Weil die das gut gemacht haben, dass sie durch so enge Gässchen weglaufen, was
und halt, man auch so ganz weit weg so diesen roten Punkt von dem Ballon,
der immer gegen die Gassenwände ploggt, hin und her. Und dann zum Schluss er umzingelt wird, als er auf so einer Erhöhung rennt und auf Pascal stehen bleibt und wir sehen, wie er von der anderen Seite des Hügels Kinder hochkommen. Und in dem Moment, wo wirklich Pascal stehen bleibt und wir sagen, warum bleibst du stehen, kommen diese Kinder hoch und denkst, oh Gott, scheiße. Und dann Close-up auf den Ballon, ein Junge schießt eine Zwille, trifft und dieses Kindergeschrei setzt aus, es ist wirklich komplette Stille. Und erstmal sieht man gar nichts, aber dann sieht man tatsächlich, wie langsam der Ballon kleiner wird und
Luft wie verliert. Dass er so Falten kriegt, quasi so gewrinkelt ist. Ich glaube, das ist kein Ausdruck. Aber ich habe geweint und jetzt habe ich nochmal geweint beim zweiten Mal
gucken. Aber es ist wirklich, wie einfach diese Musik aussetzt und man, das ist ja auch wirklich, es fühlt sich so langsam an. Und die Szene kann nicht länger als 30 Sekunden dauern, wenn sie mal überhaupt so lange dauert. Es fühlt sich so schlimm an. Und dann ist ja auch Schnitt und wir sehen wirklich, wie diese ganzen Ballons, diese kunterbunten Ballons, wie gesagt, und der Film ist sonst so grau, alle wegfliegen und wir wissen ja zunächst noch nicht, was die machen. Und dann bilden die alle so eine Kette, fliegen alle zu Pascal und er ist jetzt ganz traurig neben dieser Ballonleiche, muss man ja schon sagen. Der Ballon ist buchstäblich gerade gestorben.
Und vor allem, mach du erstmal weiter, dann gehe ich gleich nochmal drauf ein.
Und tragen ihn weg und das ist so. Und dann setzt die Musik so auch wieder schön. Ja, genau. Und es ist wunderschön.
Ja. Und ich finde diesen in Anführungszeichen Tod des Ballons extrem. Also du hast ja schon gerade gesagt, wie er inszeniert wurde, aber ich finde, da stecken sogar noch 2-3 Sachen drin, wo ich denke, krass ist der extrem gut inszeniert. Weil erstens, die Kinder werfen Steine auf den Ballon und dann schreit Pascal: Flieg weg, Ballon, flieg weg. So dieses typische, das ist ja ein Trope, den sehen wir ja in mehreren Filmen, wenn jemand versucht, so ein Tier wegzujagen zum Beispiel, aber das Tier ist schon viel zu sehr an die Person gebunden und bleibt dann da, und der andere Mensch weiß ja, das darf nicht da bleiben, sonst stirbt dieses Tier. Keine Ahnung, schon 5000 Mal gefühlt gesehen, ja. Und genauso ist es mit diesem Ballon. Aber man denkt so auch wirklich so, flieg doch einfach, flieg doch weg.
Und es ist ja auch eigentlich, ich habe gerade ein Detail auch vergessen bei der Sterbeszene vom Ballon. Er verliert ja die Luft und liegt eh schon so
hoch. Ja, das wollte ich auch gerade sagen.
Kommt noch ein Junge und tritt ja noch drauf.
Und es ist nicht irgendein Junge. Das ist Pascal.
Ach echt?
Ja, ich habe die Schuhe und die Hose. Das ist Pascal.
Okay.
Er löst ihn sozusagen.
Oh, okay.
Ja. Das ist, wie gesagt, dieser Tod des Ballons ist wirklich noch viel tragischer inszeniert, als man denken würde, könnte. Das ist wirklich das Faszinierende an dem Film. Alles in diesem Film ist um den Ballon so krass drum herum inszeniert, dass der von Sekunde eins stimmig ist. So bescheuert sich das jetzt anhört, dass dann kleiner Junge mit einem Ballon rumläuft und sonst irgendwas. Und da kommen auch mehrere Erwachsene und interagieren mit diesem Ballon im weitesten Sinne. Ja. Und es ist aber, also wirklich, man nimmt es dem ab, als wenn es ein Hund wäre beispielsweise, ein echter. Also hätte man komplett gleich drehen können, den Film.
Ich habe ehrlich gesagt, es gibt gar nicht mehr viel zu sagen. Wir haben jetzt schon, die Folge geht jetzt schon eine Viertelstunde.
Nee, ich habe noch ein bisschen was.
Ja, sehr gerne. Ich freu mich, wenn wir so lange über diesen Film zu reden, wie es nur geht.
Ich habe nämlich auch, dass der Ballon ein bisschen ein Schabernack ist.
Ja, das ist ein Frechdachs.
Genau, ist ein Frechdachs. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil er bringt sozusagen, also wir haben ja diese graue Kulisse und dann kommt dieser knallrote Ballon rein. Und der bringt aber Unruhe rein in das Ganze. Aber dadurch wird die Welt so ein bisschen weniger trist. Und das ist irgendwie schön. Und der ist ein totaler Frechdachs, weil der darf auch nicht mit in der Tram fahren, die Mutter wirft ihn raus, der ist so wie dieser, weiß ich nicht, wie in einem anderen Film halt dieser ein bisschen zu freche Vorstadtjunge, der auf einmal der Freund wird von jemanden und der sagen, nee, hier, du hast nicht die, hier, weiß ich nicht, du hast kein Ticket, du darfst hier nicht mitfahren, oder die Mutter sagt, du hast dich nicht hinter den Ohren gewaschen, du darfst nicht mit uns zu Abend essen oder sowas. Und er lenkt auch die Kinder in der Schule ab und dann gibt's auch noch Ärger in der Schule.
Ja, Ärger für Pascal, schlimmerweise.
Ja, aber der Ballon entschuldigt sich sozusagen, weil er dann den Schulrektor ärgert und so versucht, den so schnell, also der ihn eingesperrt hat, Pascal, ja. Und deswegen so schnell wie möglich versucht, ihn wieder zurückzuholen sozusagen. Für mich steht da halt so für Spaß, weil bei allen unspaßigen Sachen zum Beispiel in dem Film muss der Ballon auch draußen bleiben. Also Schule, Abendbrot, also all diese Kindersachen, die man
einkaufen. Erlegen
muss, Kirche, in die Kirche gehen die nämlich auch, einkaufen, also all diese Sachen, die man als Kind schon in Anführungszeichen erledigen muss, die man aber nicht am besten am Tag findet, da darf der Ballon auch gar nicht mitkommen. Das heißt, das ist so für mich so, weil Pascal ist ja auch eher alleine. Für mich ist es so der große Spaßfaktor in Pascals Leben.
Und also, was natürlich auch noch wichtig ist, eigentlich überhaupt, weil es gibt ja gar nicht, der Pascal ärgert ja nicht mit dem Ballon die anderen Kinder. Aber er hat diesen Ballon und der Ballon ist was Besonderes. Und deswegen sind die anderen Kinder schon so sauer, dass sie den Ballon kaputt machen müssen. Und es geht gar nicht anders. Und es ist auch, es wird gar nicht erklärt, aber es ist super. Es ergibt sich tatsächlich, ist es auf einmal total logisch. Na klar müssen die den kaputt machen, selbstverständlich.
Und ich habe mir das als Frage aufgeschrieben, warum wollen Kinder etwas kaputt machen, weil sie es nicht haben können? Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, das hätte ich dich gleich noch gefragt. Warum ist das so?
Ich habe da dieses, keine Antwort
drauf. Weil man nicht mit Frust umgehen kann? Ist das so ein frühes mit Gefühlen umgehen und dann weiß man nicht, es muss irgendwie raus, sonst geht's nicht anders? Also weil es ist wirklich traurig, weil es ergibt so viel Sinn. Also, ich kann das auch gar nicht anders beschreiben. Lustigerweise habe ich noch so überlegt, der Ballon trifft ja einen anderen Ballon, der genauso schön ist in der Stadt, in den verliebt er sich ja kurz. Und das ist aber ein kleines weißes Mädchen, was offensichtlich ein bisschen bessere Kleidung anhat als Pascal. Und da habe ich noch überlegt, ob der es vergönnt geblieben ist mit dem Ballon. Das glaube ich nämlich. Weil das liegt nämlich auch ein bisschen daran, dass Pascal mit diesem sehr roten, krassen Ballon in eine Wohngegend geht, die offensichtlich ärmlich
aber ist. Aber sie trägt ihren Ballon und er lässt seinen Ballon, Pascals Ballon folgt ihm ja.
Der ist auf jeden Fall freiwillig da. Ja. Das ist mehr so Besitzverhältnisse bei ihr. Das stimmt. Aber ich habe noch überlegt, so ja, das ist natürlich auch frustrierend, weiß ich nicht. Bist du als Kind der Nachkriegszeit in so grauen, spielst du so in so Ruinen mit Zwillen. Herzlichen Glückwunsch. Und dann kommt ein Junge um die Ecke und hat einen großen roten Ballon dabei. Ich glaube, das reicht schon.
Ja, und offensichtlich ist der Ballon ja auch noch besonders. Ich glaube, es liegt mehr daran, dass dieser Ballon was Besonderes ist.
Dann wollte ich nochmal sagen, du hast die Szene gerade beschrieben, aber die Szene ist wunderschön, wo die ganzen bunten Ballons aufsteigen. Und sie endet halt darin, dass er all diese Ballons zum Grab zur Todesstelle des Ballons fliegen. Und dort nimmt Pascal sie alle zusammen, bindet sie zu einem großen Ballonhaufen und fliegt dann los. Erstens, offensichtlich hat ab sich das komplett abgeguckt.
Ganz ohne Frage. Also.
Aber meine Frage ist, Das sah voll so aus, als wenn das Kind damit fliegen würde, oder? Meinst du, die haben ein Double genommen?
Das war in den 50ern und der Sohn vom Regisseur.
Ja.
Vielleicht auch nicht.
Weil das war ganz schön gruselig.
Wer weiß, ob es wirklich so hoch war oder ob das ein bisschen Kameratrickserei war.
Ich gehe auch davon aus, man sieht dann auch, dass das richtig große, ordentliche Ballons sind. Und das wird wahrscheinlich, der wird auch besser gesichert sein als mit so ein paar Schnüren an diesen Dingern. Aber trotzdem sah es ganz schön krass aus, muss ich sagen. Das wäre auch, ja?
Ich finde das, da habe ich nicht eine Sekunde über sowas nachgedacht.
Sorry.
Weil wie diese bunten Ballons durch dieses graue Paris fliegen, das ist schon so schön. Und wie er dann über dieser Stadt schwebt, das sieht einfach so gut aus. Weiß ich nicht, das ist richtig ein Film, ich hab mich jedes Mal komplett von dem mitnehmen lassen. Ich habe nicht einmal hinter diese Fassaden geschaut. Ne? Der hat mich ja komplett eingenommen. Über sowas hätte ich wahrscheinlich noch nach 10 Mal gucken, nicht
tut
nachgedacht.
Tut mir leid.
Weil diese Magie so geklappt hat für mich.
Ja, die Magie klappt auch 1A für mich. Ich habe auch eigentlich mir vorgenommen, diesmal darauf zu achten, wie sich der Ballon bewegt. Ich war voll drin. Ich habe überhaupt nicht mehr drauf gedacht. Irgendwann hat man einmal so im Licht so ein bisschen so Nylonfaden gesehen und dachte ich, ah, du wolltest eigentlich darauf achten, wie sich der Ballon bewegt, aber es ist egal, ich bin gerade voll im Film drin. Du sagtest, wir reden nicht lange, aber ich habe jetzt ganz viele Sachen gesagt und der Film ist wirklich schön. Aber ich habe sogar eine kleine Kritik.
Ja.
Möchtest du
das hören? Ja, natürlich, sehr gern.
Du hast es schon gesagt, es ist der Sohn vom Regisseur. Ich würde dem Film unterstellen wollen, dass er in den 50ern vermutlich nicht so kinderzeiten-dingsbumsfreundlich gearbeitet hat. Das wäre meine Kritik.
Ja, das aber war's. Das weiß man wirklich
also
nicht.
Also von Produktionsseite.
Das ist jetzt aber so spekulativ, da würde
da,
ich jetzt.
Aber da habe ich noch so gedacht, so jetzt fliegt er da auch noch weg und das ist der Sohn und so. Aber das wäre meine einzige Kritik.
Okay.
Sorry, wollte ich nur sagen.
Der Film hat weirderweise eine FSK 6, die
keiner weiß warum.
So richtig nicht raffe, weil der Film ist super kurz und der hat kaum Dialoge, selbst, ja, die sind hier untertitelt in der deutschen Version, die wir haben, aber ist auch egal. Ich glaube, wenn ein Kind nachfragt, sagt man denen es halt. Es gibt keinen Grund, warum der eine FSK 6 hat. Den können wirklich auch kleinere Kinder gucken.
Absolut.
Selbst, ja, der Ballon stirbt und es wird mit dieser sehr abstrakte Gewalt gegen einen roten Ballon, die ist schon traurig, aber die ist auch nicht trauriger als in fast jedem Zeichentrick, der mir einfällt.
Also wir reden jetzt auch wirklich davon, da fliegt ein Steinchen auf den Ballon und der lässt die Luft raus. Ne?
Der platzt
also
auch nicht brutal.
Das war die Gewalt, in Anführungsstrichen, die da passiert.
Ich kann mir aber nur vorstellen, dass das der Grund ist, warum der die FSK 6 hat. Ansonsten wüsste ich gar nicht.
Also klar, er wird halt wahrscheinlich in den 50ern bewertet worden sein.
Nein, da gab es die FSK ja noch gar nicht.
Ach, stimmt, ja, okay.
Das heißt, er muss bei einer Wiederveröffentlichung, muss er diese FSK gekriegt haben. Und dann sehen wir hier teilweise Filme, die eine FSK 0 haben, wo ich mir denke, aber das könnt ihr ja nicht ernst meinen. Und den kann man wirklich 4-jährigen Kindern locker zeigen.
Ja.
Locker. Wenn nicht sogar noch ein bisschen kleineren. Aber ab 4 ist der safe und da hat jeder Spaß mit. Weil ich verstehe es einfach wirklich nicht. Da würde ich gerne richtig die Begründungsschrift für diese FSK 6 mal lesen. Ist mir ein Rätsel.
Ich weiß es auch nicht. Ich finde vor allem auch schön, dass der 30 Minuten lang ist. Also es ist schon auch einfach ein sehr runder.
Ein kleiner Haps.
Sehr, sehr runder Kinderfilm.
Ja.
Ein Haps, aber ein richtig gut schmeckender Haps. Ein 3-Sterne-Haps halt. 3 Michelin-Sterne-Haps. Einfach ein echt. Er hat einfach verdient, einen Oscar zu kriegen. Keiner weiß, warum er. Also, du hast rausgefunden fürs Drehbuch. Das weiß man.
Fürs beste Originaldrehbuch.
Ich habe ja gedacht, für vielleicht, Inszenierung.
Ich habe überlegt, vielleicht gab es 57 die Kurzfilmkategorie noch nicht.
Das kann sein, dass sie dem irgendwas geben wollten und dann hat er wenigstens das gekriegt. Hat auch was in Cannes gekriegt und so und das ist komplett nachvollziehbar.
Tatsächlich überraschend viele Preise gewonnen.
Ja, aber komplett nachvollziehbar. Das wäre heute einer dieser Indie-Filme, wo 5000 so kleine Lorbeer-Dinger auf dem Plakat wären.
Mhm.
Wisst ihr?
Oh, ist ja aber auch bei der DVD geht es ja auch los am Anfang, die wir haben.
Ja.
Wo erstmal vor dem Film eingeblendet werden, was der alles für Preise gewonnen hat.
Ja, und heute wäre das halt mit diesen Lorbeerblättern. Aber die sind ja dann auch meistens gute Filme. Was soll man sagen?
Ansonsten hatte ich jetzt überlegt, Filme, die man dann ansonsten empfehlen kann. Du hast schon gesagt, es ist einfach oben, ist so sehr inspiriert von dem Film. Das kann niemand leugnen, dass das so ist. Ich glaube, das würde auch keiner tun. Das gibt der Regisseur oder wer auch immer das Storyboard gemacht hat, sicherlich unumwunden zu, dass der rote Ballon für oben eine Inspiration war. Oben sicherlich erst für ältere Kinder, insbesondere wegen dem traumatischen Anfang, der sicherlich fast genauso lang ist wie dieser ganze Film gefühlt. Und auch ansonsten, das ist, finde ich, ist dieser Film die 1:1 Pixar-Schule. Also alle Filme, ja, die Pixar jemals über nicht lebendige Viecher gemacht hat, für die man den Gefühl, Wall-E, Toy Story.
Absolut.
In gewisser Weise auch sicherlich Cars.
Aber auch diese Kurzfilme, erinnerst du dich an den Pixar-Film, der an einem Zug war und der ist sogar schwarz-weiß und da kommt so ein rotes Element sogar drin vor.
Ja.
Da fliegt so eine Zeitung nämlich weg und ja, und dann lernen sich zwei kennen deswegen. Der ist ja ganz krass.
Ich glaube, der ist von Disney, nicht von Pixar.
Oh, okay, von Disney, aber der ist ja krass inspiriert. Ich hätte jetzt vorgeschlagen und von Tati heißt der, glaube ich.
Ja.
Ja. Und wie heißt denn der, den ich meine?
Jacques Tati, du meinst Playtime.
Playtime, genau.
Aber generell eigentlich auch mein Onkel von Jacques Tati funktioniert
sicherlich. Ja, auf jeden Fall. Aber bei Playtime finde ich es noch näher dran, weil wir dieses graue Paris wieder haben.
Mhm.
Nee, und wir wandern mit jemandem mit. Es wird auch nicht gesprochen, also den kann man auch problemlos...
Ich glaube, es wird schon ein bisschen gesprochen.
Ja, aber auch genauso wenig wie da. Richtig. Und wir wandern mit jemandem mit und dann ploppen immer so Farben auf und überall passiert was und es passieren auch lustige Sachen. Der ist wirklich schön.
Und Playtime, ich glaube, Playtime ist eh auch, und da müssen wir eigentlich, auch wenn es nicht so richtig ein Kinderfilm ist, aber ich glaube, der ist cool für Kinder, weil der ist so richtig so ein Film gewordenes Wimmelbildbuch.
Ja, genau.
Ja.
Ja, und der ist...
Stimmt, da hätte
und
ich gar nicht dran gedacht, aber der passt richtig.
Voll, gut. Das ist ja der gleiche Vibe. Und ich wollte nämlich noch sagen, das habe ich total vergessen, das sage ich jetzt nachher, der große Vorteil an diesem Film ist einfach, dass der Sprach-, Zeit- und Kultur unabhängig ist. Das ist wirklich, das kannst du halt überall auf der Welt, die paar kulturell verankerten Sachen, die du da drin hast, eine Schule, eine Tür zu einer Kirche oder so.
Respektsperson.
Genau, die hast du überall.
Ja.
Gibt halt überall die gleichen Respektspersonen. Also das ist so, oder so die Situation so, dass da jemand zum Abendessen geht und Mama schickt den raus. Also das ist total kulturunabhängig, glaube ich. Und sprachunabhängig sowieso, haben wir schon gesagt.
Mhm.
Und der funktioniert heute noch genauso gut, obwohl der von 56 ist. Also Playtime nicht so sehr kulturunabhängig.
Nee.
Aber der funktioniert auch immer noch sehr gut, obwohl der auch wahrscheinlich aus den 60ern ist.
70er, glaube ich, aber 70er, ich bin auch nicht ganz sicher. Ich hätte sonst noch gesagt, was auch gut passt, sicherlich ist Die Reise zum Mond von Méliès von 1902. Den kennst du sicherlich.
Ja, aber das ist zu lange her, als dass ich das jetzt...
Ja, das ist halt, weiß ich nicht. Wenn man auf diesen... Das ist ja ein richtiger Klassiker, mit dem man auch schon... Die Reise zum Mond ist genauso, der funktioniert heute noch auch. Und auch, wo du gerade gesagt hast, der Ballon ist so ein bisschen frech, musste ich sofort an Carlsson vom Dach denken.
Weil er auch quasi
ein Ballon ist. Ja, Carlsson und Lillebrohr haben eigentlich eine ähnliche Beziehung wie der rote Ballon und Pascal.
Oh, Carlsson ist mehr als frech,
ey. Carlsson ist schon ein Arschloch.
Oh, ja. Boah, ey, das haben wir so oft damals geguckt und heute denke ich mir immer so, ich fand den damals schon unsympathisch als Kind.
Ja, aber das lernt Lillebrohr ja eigentlich auch ein bisschen.
Ja, aber da habe ich mich immer, wenn meine Mutter meinte so, oh, jetzt kommt ein Astrid Lindgren-Film und ich so, oh, Hauptsache nicht Carlsson vom Dach, bitte nicht Carlsson vom Dach und dann war es Carlsson. Aber dann auch so, das finden dann Erwachsene so geckig. Ja. Ja, komm, wir gucken noch. Das ist immer so witzig.
Wo die so viel Lakritz kaufen.
Ja, okay. Der Film ist besser als Carlsson vom Dach.
Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, der tapfere kleine Toaster. Einfach, weil es auch ein Film ist über, ein Zeichentrickfilm über Haushaltsgegenstände, die zum Leben kommen. Und ich weiß, dass ich den als Kind ganz sympathisch fand. Aber es ist super lange her, dass ich die gesehen habe. Vielleicht ist der furchtbar gealtert, weiß ich nicht mehr.
Das sagt mir überhaupt
nichts. Es gibt, glaube ich, mehrere Filme sogar von der tapfere kleine Toaster.
Okay, gut.
Aber ehrlich gesagt, das ist sowas, an den erinnere ich mich ab und zu, weil ich den Titel so bescheuert finde. Der tapfere, ich glaube, er ist sogar auch im Englischen The Brave Little Toaster.
Okay. Ich habe auch das Gefühl, es gibt noch einen Film mit einem roten Ballon, aber ich komme auch nicht drauf.
Ja, habe ich jetzt gerade noch gesehen, das ist so.
Gibt's wirklich?
Ja, auch im Französischen, das Abenteuer des roten Ballons, also von 2007, der inspiriert auch von dem ist. Keine Ahnung, möchte ich jetzt nicht empfehlen. Vielleicht heißt der auch ein bisschen anders.
Ja.
Im Prinzip war es das.
Ich weiß nicht, ob ich noch Laura's Stern, den neuen, dazu empfehlen würde. Ich fand den ein bisschen ähnlich.
Ja, stimmt, du hast recht. Eigentlich Laura's Stern passt auch.
Da findet sie auch diesen Gegenstand. Der wird viel mehr gesprochen und alles. Und lasst euch nicht abschrecken, falls ihr vorher was von Laura's Stern gehört habt. Der neue ist,
ich glaub, der ästhetisch eine Wucht. Ich glaube, der ist auch ziemlich gut. Aber der Realfilm von Laura's Stern ist wirklich richtig gut.
Letztens habe ich mich mit erwachsenen Leuten unterhalten, was der letzte wirklich gute Film war, den ich im Kino gesehen habe. Und das war aber noch vor 3 Wochen oder sowas. Und dann sagte ich, Laura's Stern. War dann nur so, was? Ich so, ja.
Okay. Die Regisseurin ist einfach gut.
Habe ich dann auch gesagt, aber das ist also wirklich, das waren alles jetzt. Leute ohne Kinder über 30. Die haben mich ein bisschen verwirrt angeguckt.
Jetzt kommt ein bisschen der Wermutstropfen. Es gibt diesen Film im momentan nirgendwo zu streamen im Angebot mit drin. Auch nicht für Geld, witzigerweise. Aber man kann ja mal vorsichtig der rote Ballon und Stream bei Google eingeben und für den Rest übernehme ich ab hier keine Haftung mehr.
Wie ist das mit dem Film? Der ist auch wahrscheinlich teurer, ne?
Was?
DVD?
Auf DVD gibt es den tatsächlich. Es gibt die Albert Lamouris Edition, so heißt, oder Edition wahrscheinlich eher, so heißt der Regisseur, wo auch noch der Weiße Hengst vom selben Regisseur ist, den ich nicht empfohlen habe, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Die ist relativ bezahlbar. Dafür, dass es so ein Klassiker ist, die kostet irgendwas zwischen 12 und 15 Euro. Das ist
schon nervig.
Ja, ne? Das ist schon, aber im Moment, entweder man stolpert irgendwie bei Google zufällig über den oder man investiert in diese DVD. Vielleicht ist der Weiße Hengst bestimmt auch gut. Das ist so ein Re-Release, den die 2007 haben, die beiden Filme von ihm nochmal wieder veröffentlicht. Ich denke, es werden nicht zufällig diese beiden sein. Also ich kann mir vorstellen, dass der Weiße Hengst auch gut ist. Und das sind auch, also ich hatte Glück, dass ich den für 9 Euro mal kaufen konnte. Das waren gute investierte 9 Euro, obwohl ich bis jetzt erst zweimal der rote Ballon darauf geguckt habe.
Wie ist es denn bei der DVD-Fassung? Ist der fester Untertitel?
Ja.
Weil es ja häufig aus den 50ern ist.
Ja,
schade.
Aber es ist auch egal, die stören nicht viel. Die paar Mal,
ja, mich stören die immer optisch total. Ich weiß, ich bin da einer der wenigen, aber mich stört das schon.
Wie gesagt, leider irgendwie nicht so verbreitet, wie er sein sollte. Aber es gibt Wege, ihn zu gucken und man sollte das tun.
Sollte der nicht in regelmäßigen Abständen auf Arte laufen?
Bestimmt.
Wäre das nicht so
bestimmt, ein klassischer Arte-Film? Hätte ich den Eindruck, aber eigentlich nicht, dass ich wüsste.
Merkwürdig.
Ich glaube, das hätte ich mitbekommen.
Okay. Muss man Arte mal fragen.
Jede Person, die der rote Ballon guckt, macht die Welt ein klein bisschen schöner, glaube ich.
Und man möchte sehr viele Ballons aus dem Fenster starten lassen.
Ja.
Darauf hätte ich jetzt sehr viel Lust.
Dann lass uns doch mal ein paar Ballons suchen und das machen. Euch noch einen schönen Tag.
Willst du nicht noch sagen, wo man uns finden kann im Internet?
Ach ja, muss ich jetzt nachtragen. falls ihr uns im Internet finden wollt, dann könnt ihr uns finden unter @KifiPodcast, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Oder ihr könnt uns eine Mail schreiben unter kifipodcast@gmx.de.
Danke.
Jetzt aber.
Danke,
Gerald. Jetzt suchen wir aber Ballons und lassen die steigen, okay?
Tschüss.
Tschüss.